Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. In den Urteilen zum Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak stehen Berufungsverfahren an. Wie steht es generell um die Aufarbeitung von Korruption in der Slowakei? Noch ein Monat deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Und eine der größten Hürden, der Streit um den EU-Haushalt und den Rechtsstaatsmechanismus, gilt es noch zu nehmen. Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Und wie die ungarische Regierungspartei Fidesz die Rechte von LGBTIQ-Menschen massiv einschränkt. Die neue Regierung in der Slowakei hat im März ihre Arbeit aufgenommen, mitten in der Corona-Pandemie. Und das Management der Krise verlangt Premierminister Igor Matovič einiges ab. Dabei war er eigentlich mit dem Ziel angetreten, die Korruption in dem Land zu bekämpfen. Spätestens seit dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová im Februar 2018 will die slowakische Öffentlichkeit Korruption nicht länger hinnehmen. Massenhafte Proteste zwangen die damalige Regierung zum Rücktritt. In den vergangenen Monaten wurde jedoch immer deutlicher, wie tief die Verstrickungen von Politik, Justiz und Geschäftsleuten waren. Wie steht es um die Aufarbeitung dieser Fälle? Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Prag, Peter Lange, sprechen. Herr Lange, fangen wir bei der Aufarbeitung des Mords an Kuciak und Kušnírová an. Der Täter hatte ja gestanden, ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Der Geschäftsmann Marian Kočner war wegen der Beauftragung der Morde angeklagt, aber wegen Mangel an Beweisen freigesprochen worden. In beiden Fällen stehen jetzt Berufungsverfahren an, einmal heute und einmal Mitte Dezember. Was ist davon jeweils zu erwarten?
Nun, bei dem eigentlichen Todesschützen geht es um die Frage, ob es bei 25 Jahren Haft bleibt oder ob er lebenslänglich bekommt, wie von der Staatsanwaltschaft angestrebt. Und bei dem Berufungsverfahren im Fall Marian Kočner eben um die Frage, bleibt es bei diesem Freispruch an Mangel an Beweisen? Das oberste Gericht der Slowakei hat nun in beiden Fällen die Möglichkeit, diese Urteile entweder zu bestätigen oder, wenn es zum Beispiel die Beweise gegen Kočner für nicht richtig gewertet sieht, dieses Verfahren dann zur Neuverhandlung an das Gericht in Pezinok zurückzuverweisen.
Nun gab es ja in den vergangenen Wochen viele weitere Festnahmen wegen Korruptionsverdacht von Richtern, Polizeichefs. Eine ehemalige Justizstaatssekretärin hat gestanden, für Marian Kočner Verfahren beeinflusst zu haben. Ist die Dimension dieser Korruption also noch größer als bislang angenommen?
Also die Ermittlungen gegen diese Ex-Richterin und frühere Justizstaatssekretärin Monika Jankowska, die gehören zum Komplex Marian Kočner. Und es wird interessant sein zu sehen, ob ihre Aussagen, ihr Geständnis nun die Beweise, die Beweiskette der Ankläger im Kočner-Prozess stärkt. Sie gehört zu einem guten Dutzend Leuten aus der Justiz. Die sind in den Chatprotokollen von Kočner aufgetaucht, Richter und Staatsanwälte. Die sind im Laufe dieses Jahres entweder suspendiert oder entlassen worden. Manche saßen auch zeitweilig in U-Haft. Es geht aber eben weit darüber hinaus. Es geht inzwischen auch um das Gebaren eines pensionierten obersten Richters zum Beispiel, dessen großzügiger Lebensstil immer schon auffällig war. Der hat aber im Grunde jeden niedergeklagt, der ihn mit Korruption in Verbindung gebracht hat, und dank seiner Seilschaften hat auch immer Recht bekommen. Es geht auch um Amtsmissbrauch und Korruption unter früheren hochrangigen Polizeioffizieren. Auch da wird gerade ermittelt und einige mussten zeitweilig in Untersuchungshaft. Und gerade gestern hat die Polizei Jaroslav Haschczak festgenommen. Das ist nun wirklich spektakulär. Haschczak ist der reichste und mächtigste Oligarch sozusagen in der Kulisse der Slowakei, der Chef der Finanzgruppe Penta. Und diese Festnahme, die weist weit zurück in die Regierungszeit des Christdemokraten Mikuláš Zurinda. Da geht es um Korruption in ganz großem Stil, verbunden mit der Privatisierung von Staatsunternehmen. Die juristische Aufarbeitung ist immer abgeblockt worden. Für eine Anklage hat es nie gereicht. Aber jetzt unternehmen Polizei und Justiz da offenbar einen neuen Anlauf.
Die neue Regierung von Premierminister Matovic war ja auch mit dem Versprechen angetreten, Korruption zu bekämpfen. Ist also jetzt zu erkennen, dass sie wirklich ernst macht, auch was Prävention von Korruption angeht?
Also der Fairness halber muss man sagen, dass schon sein Vorgänger damit angefangen hat und für sich in Anspruch genommen hat, dass Machtmissbrauch in Polizei und Justiz nicht mehr geduldet, sondern aufgeklärt werden. Und die Ermittler haben seit dem Kuciak-Mord, soweit man das sagen kann, auch freie Hände. Also unter der Regierung Pellegrini gab es schon ein großes oder ein Informationsfreiheitsgesetz mit weitreichenden Auskunftsansprüchen von Journalisten. Und wer öffentliche Aufträge will, der muss die Besitzverhältnisse seiner Firma offenlegen. Das sozusagen zum Thema Prävention. Dabei ist es unter Matovic geblieben. Es gibt erste Grundzüge einer Justizreform, die vor allem bei den Strukturen ansetzt. Und ab 2021 ist Korruption von Amtspersonen jeder Art und in jedem Fall strafbar. Das gilt auch für das sogenannte Anfüttern. Darunter versteht man Zuwendungen an Amtspersonen ohne erkennbare Gegenleistungen. Also auch bei Richtern und Staatsanwälten. Und die sind dann auch zu belangen, nicht erst, wenn bewiesen ist, dass durch so eine Bestechung oder durch so ein Anfüttern Einfluss genommen wurde auf ein Urteil. Also da tut sich schon was. Wie diese Justizreform ausschaut, das muss man sich dann noch genauer anschauen.
Wie steht jetzt die Opposition da, die ja zum Teil bis vor kurzem eben noch in der Regierung war?
Die bisherige Regierungspartei, die linkspopulistische SMER, hat sich inzwischen gespalten. Es gibt sozusagen einen traditionalistischen Teil unter dem Ex-Premier Robert Fico, der ja für viele Fehlentwicklungen auch für dieses Klima der Straflosigkeit verantwortlich gemacht wird. Und dann gibt es abgespalten davon eine neue Partei, die Stimme von seinem Nachfolger Peter Pellegrini. Das ist sozusagen die geläuterte SMER. Pellegrini hat inzwischen in den Umfragen auch die besten Populationswerte oder Popularitätswerte hinter der Präsidentin. Matovic ist durch sein autoritäres Gehabe dann doch ein bisschen in Misskredit geraten und die jetzige Regierung hätte deswegen vermutlich bei Neuwahlen keine Mehrheit mehr. Wahrscheinlich wäre dann der Gewinner sein Amtsvorgänger Peter Pellegrini. Also dieser Teil der Opposition hat sich sozusagen etwas geläutert und versucht ein bisschen an das anzuknüpfen, was sie zuletzt schon auf den Weg gebracht hat.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die EU ringt ja momentan um den Rechtsstaatsmechanismus. Auch in der Slowakei hat die EU-Kommission in ihrem Rechtsstaatsbericht Schwächen attestiert. Welche Bedeutung hat die EU für die Korruptionsbekämpfung in der Slowakei?
Also die Slowakei hat diesen Rechtsstaatsbericht akzeptiert und sie ist auch jetzt in dieser Rechtsstaatsdebatte auf der Seite der Mehrheit in der EU. Also dieser Mechanismus, der von Ungarn und Polen bekämpft wird, den unterstützt sie, wie auch die Tschechen. Und dass sie alle in dieser Visegrad-Gruppe sitzen mit Polen und Ungarn, das spielt dabei keine Rolle.
Sagt Peter Lange, unser Korrespondent für die Slowakei, über die Aufarbeitung von Korruption in dem Land. Der letzte Monat der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist angebrochen. Auf den letzten Metern gilt es noch, den gordischen Knoten im Haushaltsstreit zu zerschlagen. Sonst muss die EU ab Januar mit einem Nothaushalt agieren. Ob dieser Durchbruch jedoch gelingen kann, das ist fraglich. Mitte des Monats wollen Staats- und Regierungschefs noch einmal dazu verhandeln. Ungarn und Polen bleiben beim Veto des EU-Haushalts und der Corona-Hilfen. Sie wollen verhindern, dass EU-Gelder an Rechtsstaatsprinzipien geknüpft werden und verlangen die Neuverhandlung des Rechtsstaatsmechanismus. Bundeskanzlerin Merkel sprach von der Suche nach einem Kompromiss und erntete dafür Kritik. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Kapern, besonders das Europaparlament hat ja betont, dass es keinerlei Zugeständnisse an Polen und Ungarn geben soll. Wie stellt sich das Europaparlament die Lösung im Haushaltsstreit vor?
Naja, die Mehrheit des Europaparlaments jedenfalls, die proeuropäischen Fraktionen dort, die können sich noch eine Lösung vorstellen, nämlich diejenige, dass Polen und Ungarn ihr Veto zurückziehen. Sie haben sich eindeutig festgelegt, es wird keine Nachverhandlungen geben über den Rechtsstaatsmechanismus. Der wird unverändert bestehen bleiben. Insofern gibt es auch überhaupt keinen Grund für Polen und Ungarn, das Veto aufrechtzuerhalten, denn mit dem Veto wollen sie ja eine Änderung dieses Rechtsstaatsmechanismus erreichen. Und diese Änderung wird es nach klarer Ansage des Europaparlaments nicht geben. Ganz ähnlich die Situation ja auch im Kreis der Mitgliedstaaten. Am vergangenen Freitag hat es zuletzt eine Sitzung der Mitgliedstaatenbotschafter gegeben, die sich mit der Sache befasst haben. Und danach haben Diplomaten erzählt, dass Polen und Ungarn vollständig isoliert gewesen seien, dass alle anderen eben gesagt haben, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus auf alle Fälle so durchgesetzt werden soll. Und da sieht man, dass Viktor Orban, der ja einiges unternommen hat, um das Lager des Nordens und des Südens der Europäischen Union zu spalten, manches erreicht hat, dies aber nicht. Gespalten hat er die Visegrad 4, auch die stehen ja nicht geschlossen in dieser Frage. Und man kann sich ja leicht ausmalen, dass es den Regierungschefs von Mittelmeeranrainerstaaten nicht leicht fällt, gerade an dieser Position, wir wollen diesen Rechtsstaatsmechanismus unbedingt durchsetzen, festzuhalten, weil die brauchen wirklich ganz verzweifelt dieses Geld, um ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Das hat Orban, wie gesagt, auszunutzen versucht, indem er versucht hat, Keile zwischen den Norden und den Süden der EU zu treiben. Das ist ihm nicht gelungen. Nach wie vor stehen da 25-2 im Kreis der Mitgliedstaaten.
Jetzt kam eine interessante Nachricht aus den Niederlanden. Dort hat das Parlament eine Resolution verabschiedet, in der gefordert wird, Polen wegen Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Inwiefern würde das nochmal neue Bewegung in den Streit bringen?
Naja, das Interessante an dieser Resolution ist, dass das niederländische Parlament die niederländische Regierung dazu auffordert, Polen vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Mit der Begründung, dass die EU-Kommission dies eben nicht geschafft hat. Dass die EU-Kommission es nicht geschafft hat, Urteile aus Luxemburg, die es gegen die polnischen Justizreformen gibt, auch durchzusetzen. Auch dem Rat der Mitgliedstaaten werden Versäumnisse bei der weiteren Verfolgung des Artikel 7-Verfahrens vorgeworfen. Und deswegen hat das niederländische Parlament eine Resolution verabschiedet, dass die niederländische Regierung nach Möglichkeit gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten Polen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen soll, weil es seine Pflichten aus den EU-Verträgen nicht erfüllt. Eine solche Klagemöglichkeit sehen die EU-Verträge vor. Und das ist ein klares Signal aus Den Haag, dass die Niederlande jedenfalls in dieser Rechtsstaatsfrage keinesfalls wackeln werden.
Schauen wir noch auf Viktor Orban und die ungarische Fidesz-Partei. Fidesz ist ja von der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament suspendiert, aber offiziell weiterhin Mitglied. Wie positioniert sich jetzt die EVP zu Orbans Haltung im Haushaltsstreit?
Das ist eine schwierige Sache, die dafür Streit sorgt, zumal Fidesz-Abgeordnete diesen Streit immer wieder anfachen. Kürzlich äußerte sich der Fidesz-Abgeordnete Tamás Deutsch der verglich dann Äußerungen, die Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende, getätigt hatte, mit Äußerungen, wie sie von der Gestapo hätten kommen können. Da platzt dann natürlich manchem in der EVP-Fraktion die Hutschnur. Die Fidesz ist suspendiert aus der Mitarbeit in der EVP-Partei, nicht aber suspendiert von der Fraktion. Und das stößt eben auf Kritik. Die einen sagen, unter anderem die deutschen Abgeordneten, diese Frage könne man erst im Frühjahr klären, wenn die Corona-Lage wieder eine Art Parteitag zulässt. Andere Abgeordnete aus kleineren Mitgliedsverbänden fordern den sofortigen Rauswurf von Fidesz. Das ist eine schwerende Wunde in dieser Fraktion, eigentlich seit Beginn des Europawahlkampfs vor 2 Jahren.
Ja. Lassen Sie uns noch kurz auf einen anderen Bereich schauen. Und zwar für ziemliches Aufsehen hat die Ankündigung des ungarischen Europaabgeordneten Josef Szájer gesorgt, der sein Mandat niederlegt. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine Bombe, die hat er mit etwas Zeitverzögerung gezündet. Sie wissen, es gibt hier strenge Corona-Regeln in Belgien. Man darf nur einen einzigen Knuffelkontakt, wie das heißt, eine einzige Person, haushaltsfremde Person in seine Wohnung einladen in diesen harten Zeiten. Und am vergangenen Freitag sprengte die Brüsseler Polizei eine große Party im Schwulenviertel von Brüssel. Es stellte sich heraus, dass es eine schwule Sexorgie war. Einer der Teilnehmer ging stiften über die Dachrinne, wurde später gefasst in seinem Gepäck. Gepäck wurden Drogen gefunden und es stellte sich dann heraus, dass es sich dabei eben um Josef Szajer handelte, den Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament, der besonders stramme antischwule Thesen vertreten hat, immer in seiner politischen Arbeit, und der dann am Sonntag seinen Rücktritt verkündet hatte. Und erst gestern stellte sich heraus, dass er es eben war, der bei diesem schwulen Gangbang hier in der Brüsseler Innenstadt am vergangenen Freitag ertappt worden ist. Und Sie können sich vorstellen, was für ein Maß von Häme sich jetzt über diesen Mann ergießt.
Sagt unser Korrespondent Peter Kapern in Brüssel. Ja, wir haben es jetzt gehört, der ungarische Europaabgeordnete Josef Szajer hat sein Mandat niedergelegt und die Umstände sind eben deshalb so brisant, weil die ungarische Regierungspartei die Rechte von LGBTIQ-Menschen immer weiter einschränkt. Zuletzt in Form einer geplanten Verfassungsänderung. Darin wird festgeschrieben, dass eine Mutter eine Frau und ein Vater ein Mann ist, also nur heterosexuelle Paare Eltern sein sollen. Clemens Fehrenkotte hat in Budapest mit Menschen gesprochen, die von der Verfassungsänderung direkt betroffen sind.
Ich war geschockt, fühlte mich hoffnungslos, machtlos. Ich glaube, ich habe buchstäblich geweint. Vera Gergely, eine schmächtige junge Frau von Mitte 30, denkt nicht gerne an diesen Moment zurück, als am Abend des 10. November, unmittelbar vor dem erneuten Lockdown im Land, die Regierung ihre Verfassungsänderungen ankündigte. Jeder wartete auf die genauen Einzelheiten des Lockdowns, was man machen darf, was nicht erlaubt ist. Und das machten sie nicht. Sie nannten keine Einzelheiten, die Mitternacht in Kraft treten sollten. Nein, sie veröffentlichen das, weil es ja viel wichtiger ist, das Leben von Homosexuellen schwerer zu machen. Änderungen, die ihrer Lebenspartnerin und sie als Mutter eines Sohnes tief verletzt haben. Denn in der Verfassung, für deren Änderung die regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban im Parlament über die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfügt, soll künftig definiert sein, Zitat, die Mutter ist eine Frau und der Vater ein Mann. Justizministerin Judith Varga, die eine Interviewanfrage des ARD-Studios Wien ablehnte, sagte dem ungarischen Fernsehsender HIR TV auf die Frage, warum in der Verfassung festgeschrieben werden sollte, dass die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann ist. Vielleicht klingt es evident, aber wir leben in solchen Zeiten, in denen es gut ist, auf der Ebene der Verfassung auszusprechen und eindeutig zu machen, was die Ehe und was die Familie bedeutet. Auch soll festgelegt werden, dass das Geschlecht eines Menschen allein als jenes zum Zeitpunkt seiner Geburt zu definieren ist, eine Regelung, die sich gegen Transgender richtet. Zudem wird das Adoptionsrecht geändert. Singles und gleichgeschlechtliche Paare könnten künftig nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung des ungarischen Familienministeriums ein Kind adoptieren. Er sei von dem jüngsten Vorstoß der rechtsnationalen Regierung nicht überrascht, sagt Tamás Dombos von der Vereinigung HTR, die sich in Ungarn für die Rechte von Lesben, Schwulen, Trans- und Bisexuellen einsetzt. Leider haben wir in den vergangenen anderthalb Jahren einen Anstieg der politischen Homophobie und Transphobie im Lande gesehen. Wir hörten den Parlamentspräsidenten, den Ministerpräsidenten, die Spitzenvertreter von Fidesz, die wirklich homophobische und transphobische Wörter gesagt haben. Es habe sich eine zunehmend feindselige Stimmung gegenüber Gleichgeschlechtlichen und Trans- und Bisexuellen eingestellt, beobachtet Tamás Dombos von der Vereinigung HTR. Ein Eindruck, dem Ministerpräsident Viktor Orban entschieden widerspricht. Anfang Oktober, Wochen vor der angekündigten Verfassungsänderung, sagte Orban im staatlichen Rundfunk: Ruhig können wir es sagen, dass Ungarn, wenn es um Homosexualität geht, ein tolerantes und geduldiges Land ist. Aber es gibt da eine rote Linie, die man nicht übertreten darf. Tamás Dombos von der Vereinigung HTR spricht von einer langfristigen politischen Strategie Orbáns, mit der der Ministerpräsident seit seinem erneuten Amtsantritt vor 10 Jahren regiert. Sie brauchen einen Feind, gegen den sie kämpfen können. In der Vergangenheit waren es die Obdachlosen, die Migranten und Asylbewerber, es war Soros, die EU. Sie brauchen immer einen Feind, das ist die Logik ihres Handelns. Einen Feind, den sie zum Teil erschaffen und dann bekämpfen können. Und bedauerlicherweise befürchten wir, dass wir jetzt der Feind sind. Es ist die LGBT-Gemeinde, die nun der Feind Nummer 1 des Staates wird. It is the LGBT-Community that
becomes enemy number one of the state. Clemens Fehrenkotte über die Einschränkung von LGBTIQ-Rechten in Ungarn. Das war die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Tag für Tag und meinem Kollegen Levent Aktoprak. Ein Thema dort, wie Jugendliche in den USA psychisch unter Corona leiden. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.